ARD.
Ich hatte auch Angst vor U-Bahn fahren und dann habe ich mir ein Tagesticket für die MVG, ich war damals in München, das hat vielleicht auch dazu beigetragen, ein Ticket für die MVG gekauft. Ich habe einen Eimer mitgenommen, weil ich schon geahnt habe, dass ich vor Angst kotze und bin einen Tag lang im Kreis gefahren. Ich glaube, Konfrontation nennt man das.
Und mussten Sie sich übergeben?
Ja.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt. Ich sitze hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung gemeinsam mit unserem Experten Professor Ulrich Hegerl. Grüß Gott, Herr Hegerl.
Grüß Gott, Herr Schmidt.
Herr Hegerl ist der Vorsitzende der Stiftung und das wissen Sie, wenn Sie uns häufiger gehört haben oder wenn Sie auf einem unserer Patientenkongresse in Leipzig oder Frankfurt waren, der Experte, der eigentliche Experte. Ich selber bin nur der Grüß Gott August und wir haben heute eine Kollegin, sage ich mal, auf die ich mich sehr freue. Wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Obwohl sie sagt, sie hätte mich kürzlich in einem Theater in Berlin, in einem süßen kleinen Theater mit einem Musiker gesehen. Was aber mein Fehler ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich da aufgetreten bin. Ich werde es nachholen. Herzlich willkommen, Ronja von Rönne.
Freut mich sehr. Vielleicht war es ein anderer Harald. Es gibt ja viele.
Und Frau von Rönne, Sie sind ja das, was man so eine Mehrfachbegabung nennt. Sie sind Journalistin, Sie sind Moderatorin. Sie haben Bestseller geschrieben. Auf Arte eine Sendung moderiert, die hieß Street Philosophy. Und das neue Format heißt Unhappy. Ist das richtig?
Sehr gut recherchiert, Ihr Team.
Ja, und wichtig war der Zusatz, Ihr Team.
Ja, natürlich.
Aber das ist ja die alte Frage, was wäre ich ohne mein Team besser? Aber das ist wirklich nur so ein abgedroschener Karlauer, den ich an der Stelle immer bringe. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Und Sie haben, wie geht's Ihnen heute?
Also, ich bin in der psychosomatischen Klinik gerade in meinem Zimmerchen, das ich mir mit jemandem teile.
Ja.
Ich dachte, das passt ganz gut jetzt zum Podcast, deswegen habe ich mich kurzfristig einweisen lassen. Ansonsten geht es mir heute eigentlich sehr gut. Muss noch zur Ergotherapie, aber ansonsten.
Ja,
ja. Ja.
Oh, das freut mich aber, das zu hören, weil ehrlich gesagt, Herr Professor Hegerl, das hatten wir noch nie, dass wir mit einer Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner aus der Klinik gesprochen haben.
Ja, live dabei. Ich habe hier alles recherchiert für Sie.
Ja. Das ist aber, wie kam es dazu? Ist das eine aktuelle Attacke oder Episode?
Ich habe das gerne episodenweise, aber bei mir ist es etwas multifaktorisch. Dann gesellt sich zu der eigentlichen Krise eine Schreibkrise. Die geht ja auch mal bei Autoren immer ganz an die Identität. Ne?
Ja.
Wer nicht schreibt, der ist kein Autor. Und was sind wir denn sonst außer irgendwie Universumsmüll? Also tragisch, Identität wird angegriffen, Selbstbewusstsein im Keller. Und die Depression ist ja auch, das denken ja tatsächlich viele, dass das irgendwie eine Inspirationsquelle sei. Also da war man, glaube ich, noch nie depressiv, denn es ist ja vor allem ein grausamer Zeiträuber, ein temporaler Dieb quasi. Und da ist ja nichts dran inspirierend, unter so einer Glasglocke rumzuhängen.
Also dieses Klischee, dass der Künstler, wenn richtig schwarz sieht und verzweifelt ist, dann die Meisterwerke schafft, das ist, glaube ich, was mittlerweile bekannt ist, dass hat überhaupt nichts damit zu tun mit
Depression.
Das ist
halt die Verwechslung zwischen Melancholie und
genau, Depression.
Melancholie ist ja auch ein farbiges Gefühl, Herbstfarben und ähnliches. Aber Depression ist ja das Gegenteil. Ne? Das ist kalt und leer.
Sehr beige.
Genau. Nicht nur das ja, grau oder schwarz. Ne? Jedenfalls ohne Freude.
Und seit wann sind Sie da jetzt wieder in der Klinik, Frau von Rönne?
Ich bin jetzt die dritte Woche da, ist ganz schön. Ich bin hier in Gabersee. Ich habe mich extra ummelden lassen in Bayern, nach Bayern, denn ich bin natürlich selbstverständlich gesetzlich versichert. Und hier ist der Pflegeschlüssel einfach deutlich besser.
Ist das wirklich so?
Ja, aber ich habe mich jetzt bei meinen Eltern gemeldet, damit ich in Bayern zur Klinik kann.
Ja, das habe ich aber selber recherchiert, als ich mir Videos von Ihnen angeguckt habe. Ich hätte Sie natürlich hundertprozentig nach Hamburg oder Berlin getan, aber Sie sind in Bayern aufgewachsen.
Absolut, allerdings so ein bisschen unter Zwang. Ich bin in Berlin geboren, aber wurde dann verschleppt ins oberbayerische Grassau, wo meine Eltern Gott sei Dank noch wohnen, so dass ich hier die bayerische Gesundheitspflege genießen kann.
Und um das nochmal für mich klar zu machen, Sie haben sich für den Klinikaufenthalt nach Bayern umgemeldet, weil dann die finanziellen Voraussetzungen der Krankenkasse günstiger sind.
Nee, weil die in Bayern anscheinend, also die Klinik ist einfach ordentlicher. Ich habe natürlich in Berlin auch schon zwei ausgecheckt. Ich war einmal in einer privaten,
ja.
Die vielleicht okay gewesen wäre, aber wenn das 500 € am Tag kostet und man danach kein Geld mehr hat, dann ist der Effekt so ein bisschen angegriffen.
Und ist ein Ende abzusehen, wie lange Sie noch da bleiben?
Das denke ich schon, also ne, spätestens wenn Arbeit einfach wieder sein muss. Ich muss ja mal schreiben, ich muss ja ständig schreiben und immer wenn ich ein Buch fertig habe, denke ich, das war doch gar nicht so schlimm und schreibe dann wieder eins. Also ich mache dann natürlich auch die Verträge vorher, weil sonst schreibe ich natürlich kein Buch.
Ja.
Und dann haben die aber Deadlines.
Ja.
Unangenehm, sehr unangenehm. Und ja, die lässt sich nicht so richtig von der Klinikzeit beeindrucken und da man ja auch nie weiß, jetzt geht's mir ja ganz gut, wann es einem wieder schlecht geht, muss man ja eigentlich wirklich vorplanen für sich. Und mit Selbstfürsorge habe ich es leider nicht so.
Was war denn das jetzt für ein Symptom oder für Anzeichen, wo Sie gesagt haben, ich muss mich doch in die Klinik begeben?
Das war diesmal relativ klassisch, Tagesrhythmus nicht mehr hinkriegen, die Gedanken recht redundant, immer das Gleiche. Krisenmäßig entweder zu viel oder gar nichts essen und vor allem diese absolute Freudlosigkeit. Das klingt erstmal harmlos, aber wenn selbst Aglio Olio Pasta mir keine Freude mehr bereitet und das ist selbstverständlich das beste Gericht der Welt, dann ist es richtig bitter. Also ich hätte nie gedacht, dass eine Freudlosigkeit ähnlich wie bei Geschmacks- oder Geruchssinn, da denkt man auch erstmal, ist vielleicht nicht so schlimm, aber die Leute leiden richtig drunter. Und das macht also diese Hoffnungslosigkeit. Und wenn die sich breit macht, dann ist es wirklich schwer, sich dagegen zu wehren. Das letzte Mal, als ich in der Klinik bin, war die Depression noch schwerer. Da musste ich tatsächlich vom Bett zum Klo robben.
Wie lange ist das her?
Diese Episode ist etwa 6 Jahre her, aber die kommen dann gerne wieder. Ich bin jetzt natürlich medikamentös auch eingestellt, deswegen wäre es schon frech, wenn die Episoden jetzt immer noch so stark wären. Die sind etwas abgeschwächt und vielleicht auch eine Frage an Ihren Kollegen.
Herr Professor Hegel, ja?
Herr Professor Hegel,
ja.
Es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass diese Tendenzen nach oben und unten, dass die Amplitude kleiner wird, ne? Dass man weniger Hochs und Tiefs erlebt. Ist das richtig mit Antidepressiva?
Ja, viele haben dann keine Rückfälle mehr, keine Episoden mehr. Mhm. Aber das Risiko wird um etwa 60-70% reduziert, also nicht auf null. Mhm. Man kann trotzdem nochmal einen Rückfall haben, aber viele berichten auch, dass dann sie nicht mehr so tief in die Depression rutschen, wenn sie wieder einen Rückfall haben.
Ja, ja. Also,
vertrauen Sie sie gut, die Medikamente?
Ach, es werden ja immer neue. Hier wird man gern neu eingestellt. Und jetzt, weil es auch gerade total in ist, habe ich noch eine ADHS-Diagnostik bekommen. Bisschen zeitgeistig. Das kann natürlich auch das eine, das andere etwas bedingen. Noch sind die hier eher im Rumdiagnostizieren. Aber es sind dann schon viele. Ich habe ja auch noch, seit 3 Jahren habe ich noch Epilepsie. Das ist eine völlig freudlose Angelegenheit. Und da muss man mal schauen, was sich wie verträgt. Das ist schon eine zähe Angelegenheit.
Aber bei allem dem, was ich da höre, wie schaffen Sie denn dieses enorme Arbeitspensum, was Sie haben?
Das ist immer so rührend, wenn Menschen das sagen, weil ich wirklich so letztes Jahr wirklich eigentlich nur rumgehangen bin. Ich bin einfach sehr intelligent und sehr schnell.
Ja?
Ja.
Und wie können Sie mit einer Deadline umgehen? Setzt die Sie negativ unter Druck oder wissen Sie einfach, wenn Sie 2 Stunden vor der Deadline anfangen, Sie schaffen es immer noch?
Die Antwort wäre ja. beides tatsächlich. Also ich habe tatsächlich, bitte ich auch immer meine Lektorinnen, mir Fake-Deadlines zu machen. Also zu sagen, es ist ganz dringend bis da und da und das ist so, aber ich bin so ganz schlechtes, also als Selbstständiger ist man ja so Elternteil und Kindinstanz und muss sich ständig selbst erziehen. Aber ich habe gemerkt, ich bin wirklich sehr, sehr lässiger, erziehungsberechtigter und sehr, sehr stures Kind, was so eine mittelgute Kombi ist.
Das heißt, Ihr Kind ist wie alt? Achso, Herr Professor Hegel
trotz
zeigt.
Trotz Alter.
Ja, trotz Alter, also 14. Oder Terrible 2.
Terrible 2, Awful, whenever, ja.
Ja.
Ja. Herr Professor, Kinder sind ja auch anstrengend in jedem Alter. Ich möchte ja keine.
Ja, aber sie geben einem doch so viel. Das muss ich jetzt schon hinterher schicken.
Ja? Ach ja.
Sie müssen die Miene sehen.
Wieso? Wieso? Aber Frau von Rönne, seit wann haben Sie denn mit Depressionen zu tun? Seit welchem Alter?
Die Tendenz hat sich sicher in der Jugend gezeigt, in der späten und Dann gab es einen Auslöser, der vielleicht ganz interessant ist. Ich war auf einer Party mit 17 und habe da frei nach dem Motto, der Gast ist König, mir so einen Liter Orangensaft gegönnt aus dem Kühlschrank. Und dann hat mir jemand gesagt, da sei LSD für 15 Leute drin. Ich hatte das war eine mittelgute Erfahrung, die irgendwie ziemlich lange ging, also sicher ein Tag. Völlig erschreckend, diese Ego-Zerlegung. Ich weiß nicht, Herr Schmidt, haben Sie mal Drogen probiert?
Nee, niemals. Kann ich wirklich sagen, ich bin einfach berauscht von mir selber, was auch behandlungsbedürftig ist. Aber ich habe niemals auch nur einen Joint angefasst.
Das können wir mal zusammen machen.
Ja, aber das muss unter uns bleiben. Sie hatten diese Familienpackung LSD-Intus und dann?
Dann war das Ego, also man kann das nur beschreiben, deswegen hatte ich gerade gefragt, nicht nur aus reiner Neugierde, als eine komplette Ego-Zerlegung. Die Wirklichkeit wird zur Verhandlungssache. Man ist nicht mehr verankert, sondern schwebt irgendwie ahnungslos durch das, was sich nicht mehr nach Realität anfühlt. Sehr, sehr unangenehm. Ich hatte dann auch solche Flashbacks. Ich weiß noch, da saß ich im Abitur und auf einmal hat sich der Raum zusammengezogen. Richtig unangenehm. Das führte dann zu einer Panikstörung und wer Panikattacken kennt, der weiß, dass man da schnell in die Vermeidung gerät. Und wenn man in der Vermeidung ist, dann kommt man schnell zu einer allgemeinen Panikstörung, die ich dann entwickelt habe. Und das macht jemanden, der sehr freiheitsliebend ist wie ich und sehr autonom, natürlich wahnsinnig unglücklich, wenn man auf einmal das Gefühl hat, man kann eigentlich nicht mehr fliegen oder Zug fahren, weil es einem die Luft wegnimmt, weil da keine frische Luft ist. Also was man sich da alles einredet, fast kreativ.
Wie haben Sie das dann wegbekommen?
Ich hatte auch Angst vor U-Bahn fahren und dann habe ich mir ein Tagesticket für die MVG, ich war damals in München, das hat vielleicht auch dazu beigetragen, ein Ticket für die MVG gekauft, ein Tagesticket, habe einen Eimer mitgenommen, weil ich schon geahnt habe, dass ich vor Angst kotze und bin einen Tag lang im Kreis gefahren. Ich glaube, Konfrontation nennt man das.
Und mussten Sie sich übergeben?
Ja. Aber nur am Anfang. Am Ende, ich habe mir dann gleich für den nächsten Tag einen Flug gebucht zu einer Freundin nach Norwegen.
Ja.
Ich habe es ja nicht so mit diesen langsamen Therapieansätzen. Also jetzt so das Freudianische wäre jetzt gar nichts für mich.
Ja? Darf ich mal fragen, wohin in Norwegen das war?
In Bergen. Sehr
schön.
Ach so,
wunderbar gelegen.
Ganz wunderschön ist das. Mhm.
Und den Flug haben Sie dann gut überstanden? Also ohne Angst, ohne Panikattacken?
Ach ja, ich meine, wenn man sie hat und dann merkt, also es ist ja tatsächlich sehr, sehr körperlich, der Puls geht hoch, die Atmung schnappt, also es fühlt sich ja eher nach Sterben an als nach Angst. Das ist ja eine Todesangst, würde ich sagen. Aber man stirbt halt nicht. Mhm. Man stirbt nie. Jedes Mal stirbt man wieder nicht und irgendwann nimmt man die Panik nicht mehr so ernst. Ich versuche die Depression genauso zu behandeln, denn die ist ja eine Realitätsverschleierung. Ne? Es ist ja nicht so, wie man empfindet. Aber den eigenen Gedanken nicht zu glauben, ist auch eine harte Übung.
Herr Professor Hegel, nach dem, was wir hier von Frau von Rönne hören, ist das typisch für eine Depression oder für die Kombination von verschiedenen Krankheiten?
Ja, zunächst mal sprechen Sie ja wunderbar lebhaft und humorvoll und wahrscheinlich haben Sie das auch gut drauf. Aber vorhin habe ich gedacht, wie Sie gesagt haben, wie Sie von Terminen unter Druck sich gesetzt fühlen oder sogar setzen lassen, wie Sie sich Vorwürfe machen, dass Sie nicht schreiben. Das sind wieder so Gedankengänge, die halt depressionstypisch sind. Ne? Denn wahrscheinlich kennt jeder, der schreibt, Phasen, wo es ihm schwerfällt, sich hinzusetzen oder wo er das Gefühl hat, mir fällt nichts Gescheites ein. Frage ich mich, wie es Ihnen zurzeit wirklich geht, ob Sie auch immer noch diese Freudlosigkeit haben, ob Sie immer noch angespannt sind, wie es im Schlafen geht. Wie schaut es denn aus?
Ich bin jetzt schon mal mental an einem deutlich besseren Ort als vor 3 Wochen, denn ich bin hier auch auf die Akutstation gekommen. Das ist immer nicht so ein wahnsinnig gutes Zeichen. Und bin von dort quasi in dieses mittelfristigere Programm gekommen. Mir geht's eigentlich okay, ich bin wahnsinnig nervös, das ist etwas naturell, aber ich glaube auch viel Medikamentenumstellung. Deswegen ist der Schlaf auch eine Katastrophe und dann gibt es tatsächlich immer diese Triggermomente. Jetzt ging es zum Beispiel einmal darum, ich bin mal jemand, der sehr bemüht ist, ein guter Mensch zu sein. Das ist eigentlich mir am allerwichtigsten und ich kann nicht richtig zufrieden sein, wenn ich nicht die Menschen, die um mich rum sind, auch ganz glücklich sind. Und vielleicht merkt man das auch ein bisschen, ich bin ein relativ selbstbewusster Mensch, sehr dominant, immer gerne in irgendeiner Führungsposition und habe dann aber gemerkt, dass ich wahnsinnig gerne hätte, dass mir jemand die Zügel abnimmt, dass es so wahnsinnig erschöpfend ist. Da ging es in der sogenannten Körpertherapie drum und auf einmal habe ich geweint, total geweint, als irgendjemand gesagt hätte, ich sei liebenswert. Und da merkt man schon, dass es halt nicht nur ein wildes ADHS, sondern da steckt schon mehr drin. Ich bin noch ein bisschen am Erforschen, was es denn sein könnte, aber noch habe ich auch keinen Therapeuten in Berlin. Das ist ja auch immer so eine Sache. Jetzt gerade ging es mir wahrscheinlich gut genug, um mal so ein paar Anrufe zu machen, aber es ist ja mit diesen Lizenzverteilungen der Krankenkassen ein totaler Bullshit.
Also ADHS ist ja was ziemlich anderes als Depression. Man kann zwar durch ADHS, weil man dann auch sehr viele Misserfolge hat und in der Schule schlecht ist oder beruflich die Sachen nicht auf die Kette kriegt, dass man dann auch so mal in depressive Stimmung fällt. Und wahrscheinlich kann auch beides gleichzeitig auch mal auftreten. Aber im Grunde sind es ja völlig unterschiedliche Dinge. Ne?
Und absolut, ja.
Genau, deswegen weiß ich nicht, wie gut die Diagnose wirklich gesichert ist. Da gibt es ja Spezialambulanzen, wo man hingehen kann, in Berlin, aber wahrscheinlich auch vielleicht auch in Gabersee, das weiß ich nicht genau, wo das getestet wird. Denn in der Regel hat man dann schon als Kind Schwierigkeiten in der Schule gehabt.
Ja, genau, man muss auch dann die Zeugnisse abgeben für die Diagnose und so. Und unterbrechen gehört auch dazu.
Nein, das freut mich ja, weil das ist ein lebhaftes Gespräch, das wir haben. Ja, und
okay, na gut.
Ich unterbreche auch immer gerne andere Leute.
Ja, macht und Freude.
Das völlig, ne? Genau, das macht es lebendiger eigentlich. So dass ich nicht weiß, ob sie tatsächlich ADHS haben, aber es gibt ja Tests, wo man das auch gut rauskriegen kann.
Ne? Die habe ich hier gerade gemacht, das ist wahnsinnig umfangreich. Ne? Musste die Schulzeugnisse von früher musste anschleppen. Gestern hat meine Therapeutin mit meiner Mutter telefoniert und gefragt, wie es so war. Ich war, wie gesagt, immer sehr clever, deswegen steht zwar in den Zeugnissen gute Noten drin, aber steht jedes Mal abgelenkt, Schrift furchtbar, vergisst Hausaufgaben. Ihre Schrift ist kaum leserlich. Es gab bei uns gab es in der Grundschule das Fach Schönschrift, das finde ich also wirklich generell daneben, nicht nur bei mir. Also ADHS plus Linkshänder ist wirklich für die Schrift anscheinend keine richtig gute Diagnose. Allerdings muss ich sagen, zur Depression vielleicht nochmal, die können bei mir sehr gut koexistieren, weil es bei mir auch eine wahnsinnige genetische Prädisposition gibt. Also meine Mutter, mein Bruder, alle diagnostiziert. Ich schätze, das ist auch noch auf der Großvaterebene, aber das war ja eh die Generation, die alle so traumatisiert waren, dass es wahrscheinlich schwer zu distinguieren ist.
Wann ist es denn bei Ihnen erstmals aufgetreten? Ich meine, ist die Depression?
Also so, dass ich sie als behandlungswürdig empfand, das war in München, da muss ich 19 gewesen sein. Und da war das tatsächlich noch sehr klassisch. Da habe ich diese Depression deutlich mehr gespürt als das ADHS. Ich meine, ADHS ist jetzt ja auch so in den Fokus geraten, da hat man da auch einfach nicht so viel drüber nachgedacht. Ne?
Das stimmt, die Diagnose wurde damals viel seltener gestellt.
Das war noch nicht in. Das war noch nicht in.
Das kannte man ja gar nicht. Bei mir wäre das mit sicher auch in der Endstufe diagnostiziert worden.
Ja,
in der
garantiert,
Schule.
Da habe ich auch schon dran gedacht, Herr Schmidt.
Ja, aber es hieß einfach raus im Unterricht. Ja. Und damit war das, man kannte auch den Begriff nicht.
Klassenclown war das damals oder
Zappelphilipp. So, oder Schulclown, ja.
Zappelphilipp,
Zappelphilipp, ja, alle diese Begriffe. Aber ich habe gelesen, bei Ihnen hätte sich das sogar mit massiven körperlichen Symptomen gezeigt zum Anfang. Also Entzündungen zum Beispiel.
Bei der Depression war das eher. Genau. Also wahnsinnige Rückenschmerzen. Viele haben auch Klagen über Kopfweh, das habe ich zum Glück nicht. Also das Migräne muss ja was ganz Unschönes sein. Mein Körper wird viel entzündlicher, also meine Haut wird ganz schlecht und sowas. Plus man ist halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig platt von, also Gedanken sind ja anscheinend dann doch, ich will es aber nicht wahrhaben, aber doch wahnsinnig mit dem Körper verbunden. Ich glaube, es ist mir noch nicht so ganz klar, also auf einer intellektuell-kognitiven Ebene schon. Aber das intellektuell-kognitive auf die Gefühlsebene, auf das Emotionale zu heben, das ist wahnsinnig schwer.
Also Depression ist ja auch eine Erkrankung des ganzen Körpers. Ne? Das ist
ja
nicht nur irgendwelche abstrakten Gefühle, sondern da ist die Hirnfunktion verändert, da ist der Muskeltonus verändert, die Herzrate verändert. Der ganze Körper ist verändert in der Depression, weil es natürlich auch eine körperliche Erkrankung ist. die Depression. Ja,
absolut.
Denn wie sollen sonst plötzlich Schlafstörungen, Appetitstörungen kommen, wenn die Hirnfunktionen verändert sind? Also das ist eigentlich trivial. Und deswegen wundert es mich auch nicht ganz.
Ich glaube, man hat halt jetzt mal sehr küchenpsychologisch, aber so stelle ich mir das mal vor, vielleicht korrigieren Sie mich gern. Das sind ja auch dann eingetretene Pfade, diese Neurobahnen. Ne? Also die gehen ja lieber den Weg des geringsten Widerstands und das ist das Gewohnte. Deswegen sind neue Denkvorgänge und Denkweisen halt einfach tatsächlich leider Trainingssache. Ist das richtig?
Ja, unser Gehirn kann trainiert werden wie jeder Muskel. Aber ich habe es nicht ganz verstanden, in welchem Kontext Sie das jetzt gemeint haben.
Ja, zum Beispiel, dass wenn man destruktive Gedanken hat, also dass das fast automatisiert gilt, so wie zum Beispiel dieses Grübeln, dass man einen Grübelstopp sehr aktiv sich setzen muss, weil man das nicht automatisch passiert.
Ja, das ist richtig. In der Depression sucht sich unser Gehirn sozusagen negative Themen. Und die findet sie bei jedem, auch wenn jemand noch so glücklich aufgewachsen ist und noch so schöne Lebenssituation hat, er wird trotzdem irgendwas Negatives finden und auf das fokussiert sich das Denken. Und wenn man viel Zeit hat zum Grübeln, weil man nicht beschäftigt ist, dann dreht sich eben alles um dieses Negative die ganze Zeit. Und manchmal meint man auch, dieses Negative sei die Ursache, dass man eine Depression kriegt, was manchmal auch mal stimmen kann, aber meistens ein Fehlschluss ist.
Ja.
Haben Sie denn einen Freundeskreis, der Sie unterstützt, wenn es wieder zu einer Episode kommt?
Ja, ich meine, es könnte eigentlich nicht besser gehen. Liebevolle Beziehung, tolles Elternhaus. Brudi hat gerade einen kleinen Neffen. Ich habe einen Neffen bekommen, hat er mir gegönnt. Deswegen Kinder super, müssen nur nicht meine sein. Das ist alles gut, aber vielleicht zur Info für Menschen, die sich fragen, was sie tun können als Angehörige oder als Freunde. Weil die Frage wird mir relativ häufig gestellt und ich beantworte sie immer so wahnsinnig gern. Denn was eigentlich, finde ich, das Schwierigste ist, ist, wenn man sagt, sag einfach, wenn ich was für dich tun kann. Denn das wird der Depressive nicht tun.
Ja.
Er wird es, also man kann schon froh sein, wenn er die Nachricht anschaut. Deswegen finde ich, eine ungefragte Verantwortung zu übernehmen. Also einfach frech zu klingeln mit einem Auflauf. Das ist gut. Auflauf mitnehmen, Anlauf mitnehmen, gerne auch zum Beispiel helfen bei der Therapeutensuche, denn es ist eh schon eine Qual und das dann noch in dem Zustand zu machen, war bei mir eine Unmöglichkeit. Auch einfach vorbeizukommen, die Waschmaschine auszuräumen, das Bett abzubeziehen, das sind einfach Dinge, zu denen man in einer schweren Depression nicht fähig ist. Vielleicht irgendwie eine Badewanne einlassen, all die Sachen, für die man selbst nicht hochkommt, die einfach zu übernehmen. Falls jemand jetzt Stopp sagt, natürlich Stopp, aber es muss auch gar nicht viel sein. Vielleicht nicht mal viel quatschen, ich bin dann immer sehr, sehr, sehr leise, das Gegenteil von jetzt aktuell. Spreche auch leise und undeutlich und möchte eigentlich auch gar nicht viel. Einfach Fenster einfach aufmachen. Das finde ich ist so das Beste, was man machen kann.
Ja, ich finde, da ist nichts hinzuzufügen. Ne? Das ist ein sehr guter Ratschlag für viele Angehörige und Freunde von Betroffenen.
Ja.
Dann muss ich aber schon wissen, dass mein Bekannter, meine Tochter, mein Freund depressiv ist oder gerade wieder eine Episode hat. Denn ich kann ja nicht auf Verdacht klingeln und sagen, Wanne einlaufen lassen, hier ist der Auflauf. Und
aber ich denke, viele Ihrer Freunde und Bekannten werden ja wissen, dass sie Depressionen haben. Ne? Und so, dass man bei einigen das voraussetzen kann, dass sie das wissen. Ne?
Ich habe natürlich das große Glück, dass ich das auch öffentlich kundgetan habe. Aber es war in der Vergangenheit schon so, dass es dann nur dann aufgefallen ist, weil mein Freundeskreis sehr verknüpft ist und ich mich bei keinem mehr zurückgemeldet habe. Also als ich diese sehr schwere Episode hatte, habe ich mich einfach bei gar niemandem gemeldet. Und dann irgendwann war schon der Punkt, wo dann eine Freundin bei einer anderen fragte. Und die sagte wieder, ich frage meine Freundin, die um die Ecke wohnt. Und die stand dann vor der Tür. Und innerhalb von einem Tag hat mein Freundeskreis da für mich diesen Klinikplatz organisiert. Das ist aber natürlich was wahnsinnig, wahnsinnig selten ist. Und noch seltener ist es wahrscheinlich, gerade bei Männern im, ich sag mal, besten Alter, dass die überhaupt irgendwas äußern. Dann heißt es halt lieber Burnout, weil das klingt wenigstens so, als hätte man vorher was geleistet. Oder ja, so ein Casual-Alkoholismus, dann ist es halt nicht ein Feierabendbier, sondern fünf. ich glaube, an Verhaltensweisen bemerkt man das wahrscheinlich eher. Herr Schmidt, Sie sind da ja Experte. Was meinen Sie denn?
Ja, ehrlich gesagt, ich bin natürlich von diesem 5-Feierabend-Bier schon lange weg, weil ich es am nächsten Tag böse mit dem Kopf bezahlen muss.
Ja, das ist auch gut so.
Ja, den ich dann nicht mehr haben will. Und dieses Gefühle äußern hat ja meine Generation nie gelernt. Also ja, deswegen.
Tragisch.
Ja, das ist tragisch. Aber ich arbeite natürlich an mir. Und ich selber bin da glücklicherweise davon verschont geblieben, ja, also von der Depression. Leute fragen mich ja auch, ob ich diese Schirmherrschaft übernommen habe, weil ich selber davon betroffen bin. Zum Glück nicht, aber ich stelle natürlich fest, dass Symptome geschildert werden, die jetzt mal laienhaft gesagt einen Millimeter in der Auswirkung sich anders äußern können. Also ich bin jetzt auch keiner, der sich nach allzu großen Gesellschaften drängt oder der sagt, wenn ich nicht täglich 4 Stunden U-Bahn fahren kann, fange ich an zu zittern. Aber es äußert sich dann, als Klischee entlädt es sich bei mir abends auf der Bühne.
Ja.
Ja?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Was natürlich auch ein Klischee ist, aber es stellt sich dann für mich die Frage nicht, weil ich, wie gesagt, zum Glück damit kein Problem habe. Können Sie denn jetzt zurzeit arbeiten?
Eigentlich könnte ich, also jetzt könnte ich wieder arbeiten vor ein paar Wochen. Also bis man in die Klinik geht, muss man natürlich auch sagen, ist der Leidensdruck extrem groß. Das braucht ja, man möchte ja nicht hier landen. Ist zwar ganz schön hier, aber halt vergleichsweise zu anderen Kliniken, nicht Vergleich zu gesund und zu Hause. Bin ja sehr gerne zu Hause. Ich wohne ja wahnsinnig gerne. Das ist mein liebstes Hobby, ist eigentlich wohnen. Einfach herumwohnen. Und wenn das alles nicht mehr geht und man landet hier, dann war ich die größte Erleichterung, dass ich in dem Moment gespürt habe, ich muss hier gar nichts. Ich muss nicht schreiben. Es geht hier um mich. Ich darf mir Platz nehmen für mich. Diese Panik wird jetzt einfach mal einen Termin ausgemacht, wo sie wiederkommen kann. Das ist das Entlassungsdatum. Bis dahin beschäftige ich mich damit, dass ich eine Person wäre, die dann besser mit eben jener Panik oder Depression klarkommen kann. Deswegen, was tatsächlich immer gut klappt, da bin ich ganz ähnlich wie Sie, ich kann in jedem Zustand noch eine Lesung machen. Ich moderiere wahnsinnig gern, sowas sage ich auch nie ab. Es ist tatsächlich dieses Schreiben, ich schreibe ja auch so ungern, generell schon. Und in dem Zustand natürlich noch ein bisschen mehr.
Ja, das hatten wir ja kürzlich in einem Podcast, wo ein Schauspieler hier war, der schwerste Episode hatte, aber trotzdem voll funktionsfähig in der Arbeit war. Ja. Wie geht's denn Ihnen dann zum Beispiel nach einem Auftritt, nach einer Moderation? Ist das so wie?
Oh, Katastrophe.
Ach so?
Ich hatte, ja. Also es geht mir erst kurz gut und dann merke ich aber, diese soziale Batterie ist einfach komplett leer. Ich hatte auch eine Zeit lang einen Stalker, der mir hinterhergereist ist, aber ich wusste nicht, wer er ist. Er hat mir immer nur geschrieben, ich habe damals noch unter echtem Namen gereist, das tue ich nicht mehr. Ja, ich bin im Hotelzimmer neben dir und schön sahst du heute aus und sowas. Das macht's dann nicht besser, solche Dinge. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Meine Frage an Sie?
Ja.
Ja, ob Sie sich besser fühlen, also wie Sie wie ein Joker, so, wenn er sich richtig ausgepowert hat.
Währenddessen fühle ich mich total gut, weil ich halt nicht grübeln kann und weil ich wahnsinnig gerne entertaine. Das ist mir die liebste Sache eigentlich auf der Welt. Andere irgendwie zum Lachen zu bringen oder so, nachzudenken, Trost zu spenden, finde ich auch ganz toll, wenn dann danach Leute kommen. Und gerade wenn ich über Depressionen offen rede, die dann richtigen Impuls bekommen, das selber irgendwie anzugehen oder für sich zuzulassen, dass man das vielleicht hat, das gibt mir wahnsinnig viel. So, das ist die Art von Bedeutsamkeit, die ich gerne hätte in der Welt. Es müssen jetzt nicht die Insta-Follower sein. Deswegen mittelfristig oder langfristig auch tut mir das sehr gut, aber wenn ich wirklich depressiv bin, dann bin ich danach einfach komplett durch. In sehr schweren Phasen bin ich dann eigentlich. Es klappt alles noch so, aber es kann auch sein, dass ich dann weinend auf dem Hotelzimmer lande.
Und sind Sie Ihren Stalker losgeworden?
Ja, was ich irgendwie auch unverschämt finde. Ich glaube, ich sehe älter aus oder so. Ich habe mir schon ein bisschen Fragen gemacht, was los ist.
Ach so, er hat von sich aus aufgegeben.
Ja, unverschämt, oder?
Ja, das Glück hat auch nicht jeder. Ja.
Ja.
Ach, das ist aber selten, weil normalerweise, also...
Ich habe auch noch einen, keine Sorge, ich habe noch einen, der noch immer dran ist.
Gut, der arbeitet aber nicht auf Lohnsteuerkarte oder so. Das Thema Stalking ist sehr, 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 sehr ernst zu nehmen, denn die Gesetzeslage verbessert sich da nur als kleiner... Ich hatte auch mal eine Stalkerin und das ist Wahnsinn. Das ist nicht ohne, weil die Gesetzeslage ist... Es ist sehr vieles nicht verboten. Zum Beispiel ist es nicht verboten, sich in einem Kleinwagen 18 Stunden vor ihr Haus zu setzen. Ja?
Genau, das ist wahr. Und das wurde jetzt der Stalking-Paragraph, glaube ich, auch etwas geändert.
Ja,
damals,
ja, aber da müssen Sie...
Dass es ein bisschen einfacher ist, aber es ist immer noch wahnsinnig schwierig.
Ja.
Wobei, ich hatte dann den einen, den habe ich dann entdeckt, vielleicht hat er deswegen aufgehört, mich zu stalken. Der hat mir dann aus Versehen von seinem echten Instagram-Profil geschrieben.
Ja.
Nicht von dem falschen. Und dann, es war von einer Lesung und dann habe ich halt der Polizei gesagt, guck mal, der Typ und den Veranstaltern auch, den können sie dann gleich auflesen, der bedroht mich und so. Und dann habe ich mich hingestellt, dann kam der irgendwann und der war so klein mit Hut, also es war völlig lächerlich, dass der mich irgendwie bedrohen wollte. Auf jeden Fall hat er dann was bekommen, was ich ganz toll finde, weil es so nach Mittelalter klingt.
Ja.
Er hat Stadtverbot bekommen. Stadtverbot für die Nacht. Musste raus aus der Stadt. Das fand ich großartig.
Ja, das ist eigentlich fantastisch. Das ist die nächste Stufe ist dann Fußfessel.
Ja, also, genau, also Stadtverbot, großer Fan.
Ja.
Richtiger Pranger. Ne?
Ja. Aber wenn Sie so ungern schreiben, ich meine, und gerne auf der Bühne sind, warum lassen Sie das Schreiben nicht einfach?
Weil mich dann mal jemand auf eine Bühne einladen sollte, Herr Schmidt.
Ja, aber wieso? Ich denke, Sie moderieren und Sie sind auf einer Bühne. Sie können doch das...
Ja, aber das reicht mir noch nicht. Ich will noch viel mehr machen.
Ja, aber Sie können doch das, was Sie schreiben, auf der Bühne erzählen. Und ein Tipp von mir, da verdienen Sie auch viel mehr.
Wirklich?
Ja, na klar. Das ist, Sie müssen auch überlegen, wie viele Bücher Sie verkaufen müssen, um auf 1,5 Millionen im Jahr zu kommen. Euro.
Und wie mache ich das am besten?
Sie machen einfach ein Programm.
Einfach Lesungen, einfach Programme und so Stand-Up-mäßig.
Ja, genau das. Ich über mich. Sie sind doch schon bekannt, Sie haben einen Namen. Und jetzt artet das hier aus in eine Berufsberatung. Aber das
aber ist doch nicht schlecht. Das hilft ja auch gegen Depressionen, wenn man eine Perspektive hat.
Ja, ich finde auch das Tolle, dass Sie sozusagen jetzt da in dieser Klinik sind und dadurch vielleicht auf einen neuen Weg kommen. Also wenn Sie sagen, Sie schreiben nicht gerne, das Material haben Sie ja. Und statt dass Sie es aufschreiben, erzählen Sie es einfach den Leuten unten auf der Bühne und dann da werden Sie einen völlig neuen Berufszweig für sich entdecken. Ich meine es ganz ernst.
Ja, das ist, glaube ich, der hilfreichste Tipp, den ich habe, seit ich in der Klinik bin. Ich schreib mir das immer kurz auf.
Sie haben doch Material.
Harald Schmidt, Beruf wechseln.
Ja, nicht Beruf wechseln, Beruf erweitern. Das ist ja eine Form von Schreiben. Sie schreiben es ja trotzdem für sich auf als Manuskript und dann gehen Sie abends auf die Bühne und erzählen das. Und es würde mich nicht wundern, wenn Sie bald mehrere Vorstellungen im Berliner Ensemble oder sowas kriegen.
Oh.
Ja, Sie liegen ja auch voll in der Zeit. Eine Frau Anfang 30, der steht heutzutage die Showwelt offen. Entschuldigung, Herr Professor Hegel, dass ich jetzt so abdrifte, aber ich denke mir immer, positive Anregungen können ja nicht falsch sein.
Nie.
Oder?
Nie.
Ja, das ist nicht für alle Zuhörer und Zuschauer relevant.
Aber bei Frau von Rönne könnte es vielleicht zumindest eine neue...
In jedem Fall. Frau von Rönne, nochmal eine Frage mit diesen Panikattacken. Mhm. Sind die für Sie getrennt von der Depression oder gehen die eigentlich immer... parallel und hatten Sie auch Panikattacken, bevor Sie jetzt in die Klinik gegangen sind?
Die Panikattacken habe ich gar nicht mehr. Die bin ich losgeworden tatsächlich durch Konfrontationen. Okay. Die sind passé und Teil der Vergangenheit. Die passieren quasi gar nicht mehr.
Okay, das ist ja sehr, sehr gut zu hören. Und was super, Sie gemacht haben, ist natürlich eine brutale Selbsttherapie. Das heißt immer Exposition. Gegenüber den Ängsten nicht davonlaufen und so lange in den Ängsten bleiben, bis die Ängste abklingen. Das ist so das Grundprinzip auch der Psychotherapie. Und das haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie es auf Ratschlag hin gemacht haben oder intuitiv, das haben Sie, denke ich, wahrscheinlich sehr, sehr gut gemacht. Und also für Sie sind das völlig getrennte Dinge. Ich habe nur deswegen gefragt, weil manchmal flüchten sich Menschen mit Panikattacken auch in Kliniken, weil sie da eine schützende Umgebung haben und dann nicht mehr so viel Angst haben müssen. Und das ist oft manchmal das Gegenteil. Das ist nämlich dann Vermeidungsverhalten. Aber das ist bei Ihnen ja nicht der Fall. Ne? Sondern
ich vermeide eigentlich gar nichts. Allein schon, weil mir so dermaßen schnell langweilig wird. Deswegen bin ich eigentlich eher offen für alles, was eher unruhig macht. Also ich würde jetzt lieber klettern gehen, als Wandern. Wandern finde ich auch ganz schlimm. Man muss übrigens nicht wandern. Die Leute denken immer, sie müssen irgendwann anfangen zu wandern. Aber ich habe festgestellt, das ist gar nicht so.
Ja, ich denke schon, dass man wandern sollte, wenn es einem Spaß macht. Also mir macht Wandern sehr viel Spaß. Ja,
wenn es einem Spaß macht, dann natürlich machen.
Ja, mir macht es wirklich sehr viel Spaß. Und das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Stimulationslevel man gerne hat. Ne?
Und, ja, das stimmt natürlich.
Sie sind jemand, da sagt man Sensation Seeker. Ne? Der,
ja.
Da muss immer was los sein. Und das ist auch toll, das macht ja auch das Leben dann sehr lebhaft. Gell? Und ich ich unterbreche Sie jetzt, gell? Sie haben
mir
das ja erlaubt.
Ja.
Sie haben ja auch das geschildert, ne? Dass Sie, ja, jetzt habe ich mal den Faden verloren.
Das kann aber ein Symptom sein, Herr Professor Hegel.
Unbedingt, unbedingt. Oh. Da kann ich ja mal den Faden aufnehmen und vielleicht fällt es Ihnen wieder ein. Wegen diesem Sensation Seeking. Es ist nicht nur so, dass ich das halt toll finde, sondern es ist auch so, da das eine rezidivierende, jetzt habe ich das Wort, glaube ich, falsch ausgesprochen, egal, eine Depression. Wiederkommende Depression ist, habe ich auch immer das Gefühl, in den Zeiten, wo es mir gut geht, muss ich wahnsinnig viel Leben reinstopfen. Denn die Zeiten, wo es mir schlecht geht, sind ja reine Zeiträuber. Dann verschwinden Monate, da sind wahrscheinlich schon Jahre reingeflossen in diesen Nicht-Zustand. Und deswegen ist es so, ich muss dann wahnsinnig viel leben, ich muss wahnsinnig viel sehen, ich muss die ganze Welt erspüren, ich muss Vorräte sammeln. Es gibt dieses Buch von Frederik, der kleinen Maus, die da irgendwie Farben sammelt, während alle anderen fleißig sind und Weizen oder sowas sammeln für die kalte Winterzeit und am Ende hat er die ganzen Geschichten. Finde ich ziemlich schwachsinnige Idee, wenn er mitgeholfen hätte, hätten sie vielleicht genug Weizen gehabt. Aber die Metapher steht, dass ich auf Vorrat erlebe, vielleicht so. Haben Sie einen Faden wieder?
Ja, jetzt habe ich einen neuen Faden, den sehe ich gerade. Weil ich frage mich, ob das eine gute Strategie ist, zu versuchen, auf Vorrat zu leben, weil dann lebt man ja auch nicht so richtig im Jetzt, sondern schon wieder mit irgendeinem Zweck. Einem jenseitigen oder
mit dem Jetzt habe ich es auch nicht so.
Und deswegen frage ich mich, ob das ein guter Rat für jeden ist von den Menschen.
Oh, sicher, das ist kein Rat, das ist meine Coping-Strategie.
Okay.
Bitte nicht nachmachen. Generell muss man sagen, von allem, was ich sage, bis auf vielleicht der Freundestipp, nicht nachmachen, denn ich bin ja nicht da, wo ich sein will.
Aber vielleicht heißt es jetzt konkret als Ort oder im übertragenen Sinn? Sie sind nicht da, wo Sie sein wollen.
Das ist ja im Moment relativ deckungsgleich in der Klinik. Aber ich möchte ja keine Depression haben. Deswegen habe ich aber trotzdem einen Hang zur Selbstdestruktion. Ich habe trotzdem einen Hang dazu, Sensation Seeking, was nicht immer nur gesund ist in jede Richtung. Das sind ja alles Strategien, die nur kurzfristig helfen. Die schieben das ja alles nur auf. Genauso wie das reine Prokrastinieren ja keine gute Idee ist. Es gibt wohl Strategien, wie man das machen kann, wenn man so Termine sich richtig macht zum Prokrastinieren, aber da ist man ja wieder beim gleichen Thema. Also nichts abschauen von mir. Das ist wichtig.
Gibt's nichts, was Sie anderen empfehlen würden?
Die gerade in so einer Phase sind, meinen Sie?
Mhm. Die mit Depressionen zu kämpfen haben.
Oh, ich kann Dinge empfehlen, es sind nur nicht immer Dinge, die ich selber schaffe. Ich meine, es gibt, glaube ich, für eine leichte Depression wahnsinnig viel, was man tun kann. Ja, natürlich ist das Rausgehen wichtig. Natürlich ist, wenn man in der Lage dazu ist, Bewegung ist ein natürliches Antidepressivum. Mit Freunden connecten ist ein Antidepressivum. Also am besten macht man das noch, bevor es richtig schlimm ist. Also ich glaube, Prävention ist so alles. Sich wappnen irgendwie für eine Zeit, die vielleicht dunkler wird. Und in der Zeit, wo man noch handlungsfähig ist, schon provisorische Pläne erschaffen, solcherlei Dinge. Und dann in einer sehr, sehr schweren Depression, da bin ich leider so dermaßen überfordert mit allem und der Welt, dass ich da nichts gefunden habe, was mir da hilft, außer durchhalten und denken, jede Sekunde vergeht und alles ist ein Zustand mit einem Anfang, einem Höhepunkt und so Gott will, einem Ende.
Sie wirken nachdenklich, Herr Professor?
Ja, vielleicht kommen wir noch auf ein anderes Thema noch mal kurz. Ne? Mhm. Wie schwer ist es denn Ihren Freunden gefallen, bei Ihnen die Depression überhaupt zu erkennen? Na, wenn Sie so lebhaft sind, wie man Sie hier hört, so voller Ideen und sprühend vor Gedanken, sind Sie so oft missverstanden worden, dass Sie Leute nicht erkannt haben, wie es Ihnen wirklich geht?
Sicherlich in der Anfangszeit, denn ich bin auch jemand, der eher dazu neigt, das zu verstecken oder dieses, wie man nennt es, Masking, wenn man quasi gute Miene zum bösen Spiel macht. Allerdings fällt bei mir dieses Kartenhaus so schnell zusammen, dass es dann relativ deutlich ist. Also wenn diese depressive Phase ist und ich mich mit niemandem mehr treffen möchte. Mittlerweile ist mein Umgang ja auch so ein extrem offener, dass ich das ganz gut kommunizieren kann. Dem war früher nicht so und so geht es wahrscheinlich den meisten Betroffenen. Vielleicht kann man das auch tatsächlich, vielleicht haben Sie da auch Vorschläge, wie man so etwas trainieren kann, also so eine Art von Offenheit, gerade vielleicht für Leute, die nicht in meinem Alter sind, die sich eh mit Mental Health ja wahnsinnig viel beschäftigen, wie man da irgendwie rankommt. Aber ich habe immer schon den Eindruck, dass ich das bei vielen erspüre, aber man möchte natürlich auch nicht fremddiagnostizieren. Aber generell ist es eine gute Idee. Auch das habe ich, denke ich wirklich, es kann meine Generation gut, auch die Männer können das gut, ist dieses einfach nachfragen, ist dieses einfach umarmen, ist dieses null toxische Männlichkeit oder wie man es nennen möchte, wirklich dieses sanft zueinander sein, nachfragen und auch einfach sagen können, ich kann heute nicht oder meine soziale Batterie ist leer, keine Ausreden finden und sowas. Und dadurch bekommt man ein Gespür dafür. Also es ist deutlich einfacher, finde ich, das bei Umweiten von Generation Y, Z und X festzustellen, als wahrscheinlich bei Älteren.
Ja, Beking, da haben Sie völlig recht. Früher war das noch viel schwieriger, offen damit umzugehen. Aber ich möchte immer wieder auch andersrum sagen, man ist ja auch nicht verpflichtet, offen damit umzugehen.
Das ist ganz richtig. Das setzt ja auch viele Menschen noch viel mehr unter Druck. Also bei kreativen Berufen, da sagen alle, passt eh. Aber wenn man jetzt ein mittelständisches Bauunternehmen leitet, ist es vielleicht gar nicht so wahnsinnig hilfreich, wenn man dann zum Beispiel dass man denen nicht richtig zutraut, das alles noch zu machen oder sowas, dass Unzuverlässigkeit angenommen wird und so.
Genau, wir haben ja Privatheit, also gar nicht, dass man nichts sagt, um andere nicht zu belasten, das habe ich jetzt gar nicht gemeint, sondern dass man aus ganz eigennützigen Gründen sich gut überlegt,
mit Gesundheit wem man, ist Privatsache, mentale sowie
ganz genau, das ist eine Krankheit wie jeder andere auch und da ist man nicht, gibt es keine sozusagen generelle Aufforderung, damit besonders offen überall damit umzugehen. Das muss man sich immer gut überlegen, bei wem man das macht und bei wem nicht.
Ja.
Wir haben hier noch eine Hörerfrage, Herr Professor Hegel. Wie kann man das verstärkte Auftreten einer Depression in der Familie durchbrechen? Weil wir es ja auch gehört haben.
Haben Sie eine Antwort? Sie haben gerade ausgeholt, Frau von Rönne.
Ich wollte was sagen, aber glaube ich dann nur, um zu reden und dann war ich deutlich neugieriger auf Ihre Antwort.
Ja, genau. Also meine Antwort ist folgende. Wenn ich jetzt gefragt wäre von jemand, der wie Sie eine familiäre Belastung hat, was kann ich tun? Ich sage als erstes, sich informieren über die Erkrankung, dass man weiß, was sind die Krankheitszeichen, damit, falls man das Pech hat und es geht los, dass man dann keine Zeit verliert, dass man auch weiß, an wen man sich wenden kann. Also Facharzt, Psychiater, psychologischer Psychotherapeut oder Hausarzt, das sind die drei Anlaufstellen, dass man darüber Bescheid weiß, dass man generell schaut, dass man ein Leben führt, das eine gewisse Stimmigkeit hat, das kann man jedem Menschen raten.
Schön gesagt.
Wo eben das, was man kann und soll und muss und tut, wo das nicht zu sehr unter Spannung steht, sondern irgendwie stimmig ist. Das ist auch ein guter Rat natürlich für jeden, mehr oder weniger, gilt aber eben auch in besonderem Maße für Menschen, die eine Veranlagung haben für Depressionen, dass man vielleicht auch auf gute Struktur achtet in seinem Leben, also dass man so zu lange Phasen des reinen Musikgangs vielleicht versucht zu vermeiden, vor allem wenn man merkt, dass es einem nicht gut tut. Wichtig ist auch, dass man guckt, welche Rolle hat der Schlaf bei mir. Das ist nicht bei jedem gleich, aber bei vielen ist es so, dass sie, wenn sie früher ins Bett gehen, länger liegen bleiben, zum Beispiel wenn die Depression sich einschleicht, dass es ein Teufelskreis wird. Ich kenne eine ganze Reihe von Patienten, die sagen, bei mir ging es los im Urlaub mit der Depression. Und wenn ich dann frage, sind sie denn länger im Bett liegen geblieben und früher ins Bett gegangen, dann sagen die häufig ja. Da ist manchmal der Verdacht, dass eben die veränderten Schlafzeiten, also die längeren Bettzeiten, dass die da eine negative Rolle auch als Trigger mitgespielt haben. Ja. Also diesen Zusammenhang bei sich anzuschauen, fühle ich mich wohler, wenn ich länger im Bett war oder ist es eher umgekehrt, dass man sich da selber kennenlernt, das ist auch ein Tipp, den ich dazu begeben würde.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist sehr klug, was Sie da gesagt haben. Ja.
Dann ist doch mein Eindruck, dass wir ein sehr, sehr interessantes Gespräch hatten und für den Augenblick alles besprochen haben, was man in dieser Situation besprechen kann? Oder habe ich was Zentrales vergessen?
Nee, vielen Dank. Das war auch wirklich tatsächlich sehr informativ für mich. Und meine Berufserweiterung werde ich auch angehen, Herr Schmidt.
Ja, machen Sie das mal. Das ist, ja. Sie haben ja, das Hauptproblem ist ja das Material. Und das haben Sie ja.
Ja, ja.
Und reden können Sie auch. Also der Rest ergibt sich. Ich könnte Ihnen jetzt, wenn wir nicht im Podcast wären, Namen nennen, die weder Material haben noch reden können und trotzdem sehr erfolgreich sind. Aber das sprengt den Rahmen.
Die finde ich selber. Das brauche ich keine Empfehlung.
Ja. Ja, Frau von Rönne, vielen Dank.
Tausend Dank Ihnen.
Für diese Offenheit.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Gell? Und weiterhin alles Gute und gute Besserung und dass der Aufenthalt für Sie das bringt, was Sie sich erhoffen.
Vielen Dank Ihnen beiden, wirklich.
Ja?
Hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, ja. Danke. Das war's für heute, meine Damen und Herren, in unserem Podcast Raus aus der Depression. Unser wunderbarer Gast war heute Ronja von Rönne. Der Experte war wie immer Professor Ulrich Hegerl. Herr Hegerl, wir bedanken uns ja immer gegenseitig am Schluss, ne?
Für uns gegenseitig und bei unseren Gästen.
Und bei unseren Gästen und den Hörerinnen und Hörern. Sie können das Ganze natürlich überall dort hören, wo Sie Podcasts hören können. Und selbstverständlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Harald Schmidt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Alles Gute und bei anderer Gelegenheit.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Deutschland 3000. Eine gute Stunde mit Eva Schulz. Hier trifft Eva Schulz alle zwei Wochen einen bekannten oder spannenden Gast. Hier erzählt Joko Winterscheid zum Beispiel etwas, das er noch nirgendwo erzählt hat. Schauspieler Fari Yardim nutzt seine gute Stunde mit Eva fast als Therapiestunde und zur Selbstfindung. Hört gerne mal rein.